Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen, ich mache es kurz. Mein Name ist Lars Heider, herzlich willkommen bei den Vier Flaschen. Nachdem wir in der letzten Folge einen Ausbruch an Wut und Hass und Empörung über Korken auf Weinflaschen erlebt haben, haben wir heute in dieser Folge vier Weinflaschen mit Korken. Das kann man sagen. Wir erinnern uns, der Quirz, die Korkenmafia, alles Schwein, alles Dreck, alles blöd. Und heute vier Flaschen mit vier Korken, ein besonderes Experiment. Und wie dieses Experiment geht, erklärt uns jetzt gleich Axel Leonhardt. Das ist mein Kompagnon. Nein, Axel, war ein Spaß. Der sympathische Biertrinker und Filmemacher und Konzentration. Michael Kutay. Richtig!
I like it, I like it.
Ach, Michael, und du hast jemanden mitgebracht, der trägt ein unmögliches Hemd. Wer ist dieser Mann, den wir gleich wegklicken müssen?
Lustigerweise ist es wirklich so, dass alle meine Freunde aus Österreich, wenn die mich in Hamburg besuchen kommen, fragen die mich immer, kannst du mir Karten zu St. Pauli besorgen? Also irgendwie ist es wirklich so, dass es außerhalb von Hamburg sehr oft sehr cool ist. St. Pauli ist ja nicht nur ein Fußballverein, sondern eine Lebenseinstellung. Und deswegen wundert es wenig, weil unser heutiger Gast ist tatsächlich mein bester Freund in der Weinbranche. Mein bester Freund als Winzer, das kann ich so sagen. Und wir haben jetzt 20 Folgen lang gewartet, bis wir ihn persönlich kennenlernen. Er kommt aus Krems, er ist mein Jahrgang und er hat ein sehr cooles Pauli-Shirt an. Herzlich willkommen, Michi Mallert.
Danke, danke. Auch schöne Grüße aus dem Kremstal. Und gleich mal vorweg, warum habe ich dieses Shirt an? Natürlich, weil ich auch ein St. Pauli-Fan bin, aufgrund der vielen Berichterstattungen dir, lieber Michael, aber weil du mir dieses Shirt einmal geschenkt hast. Weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Aber ich habe mir gedacht, ich muss heute einfach mal ein Statement setzen und mal schauen, wie das so ankommt und wie darauf reagiert wird. Aber ich sehe schon, ich glaube, der Axel und der Lars halten es eher so mit dem HSV. Aber naja, dann passt es. Sind wir dann schon 2-2.
Ich finde es schlimm, Michael, du als guter Gastgeber müsstest eigentlich wissen, dass man seine Gäste am Anfang nicht beleidigt. Ich meine, du kannst nicht im Ernst sagen, dass Michael dein Jahrgang ist.
Das war jetzt fies.
Ich meine, ich würde sagen, Michael ist, also ich hätte ihn jetzt auf Anfang 30 höchstens geschätzt, Michael. Und davon bist du ja 20 Jahre entfernt, wie die Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen wissen.
Völlig richtig. Also Michi Mallert ist quasi der Lars Heider der Weinbranche. Kann man das so sagen? Jemand, der viel jünger aussieht als alle anderen in seinem Alter.
Als er ist.
Ist so gescheit. Ihr seid so Wahnsinn. Jetzt wird es aber schon kitschig gleich am Anfang, so viele Komplimente. Aber ich habe euch ja vorab die Flaschen geschickt. Okay, dann muss man heute jetzt doch ein bisschen was dafür tun. Ich verstehe es.
Nein, wir müssen unsere Komplimente aufbrauchen, bevor wir uns an die Flaschen machen, weil dann wird es in der Regel bitter. Axel, willst du einmal, du hast das beste Mikro? Ich hab mir das Mikro von von Dirk Würz bestellt. Nächstes Mal ist es da. Super. Du hast das beste Mikro. Erzähl mal, wie das funktioniert mit vier Flaschen.
Ja, vier Flaschen. Wir öffnen vier Flaschen Wein und sprechen drüber. Und es hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir vier Flaschen selber sind. Das ist es eigentlich schon.
Sehr gut. Ja. Michael, und heute ein Experiment. Es ist immer alles von... Erzähl du.
Es war mir extrem wichtig, ein Thema zu bearbeiten, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Und das geht eben gut mit dem Michi Mallert, weil er doch einen großen Keller hat, auch von Raritäten und auch gereiften Weinen. Ein Luxus, das viele Weingüter nicht mehr haben oder sich nicht mehr erlauben. Und wir haben heute einen und den gleichen Wein in drei verschiedenen Jahrgängen da. Und der jüngste und den ältesten Wein trennen 10 Jahre. Und das wollten wir einfach mit euch und mit unseren Hörern und Sehern zusammen erarbeiten, weil das ist eine der wichtigen Fragen, die ich immer wieder gestellt werde. Wie lange kann der Also wie lange kann der liegen quasi? Und ist der noch gut? Also kann ich den jetzt noch trinken? Und das ist eine Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Die ist sehr komplex. Ich sage immer, probieren Sie eine Flasche, wenn er noch schmeckt, dann können Sie ihn noch trinken. Aber im Idealfall ist es so eine Weintrinkersucht, immer die Suche nach dem perfekten Trinkzeitraum. Also wenn ich so eine teure Flasche Wein kaufe, will ich sie natürlich am Höhepunkt des Seins trinken. Und dazu gehört natürlich auch mein persönliches Empfinden und mein Gefühl an dem Tag. Aber es gehört eben auch, wie der Wein sich zu dem Zeitpunkt präsentiert. Und deswegen, lieber Michi, bevor wir loslegen, und es geht um Grüner Veltliner, was natürlich stiefmütterlich bis dato behandelt wurde bei uns im Podcast, obwohl es Österreichs wichtigste Weißweinrebsorte ist.
Magst du kurz ganz kurz, ist es jetzt nicht der erste Wein aus Österreich, den wir in diesem Podcast haben? Auch überhaupt?
Nein, es ist der zweite, glaube ich. Der erste war auch schon von mich, glaube ich. Das war ein Weißwunder damals.
Ich meine, dass du ernsthaft behauptest, wir würden Österreich, also
Grüner Veltliner haben wir, glaube ich,
österreichische Weine. Ich meine, als ob es gar keine anderen Weinanbaugebiete gibt auf der Welt.
Na, wir sind schon sehr viel mit deutschen Weinen, das ist auch gut so. Aber wir müssen jetzt in dieser Zeit besonders natürlich auch die heimischen Winzer unterstützen. Österreich ist ja gleich ums Eck. Und von daher, Michi, erzähl mal kurz, wo du herkommst und was ihr macht und wie groß ihr seid uns überhaupt.
Ja, danke, gerne. Du, ja, also wir sind im Kremstal zu Hause und im Prinzip befinden wir uns exakt gesprochen am südlichen Donauufer. Also das Kremstal ist das Gebiet, das rund um die Weinstadt Krems zu finden ist. Es ist circa eine knappe Stunde von Wien nach Westen entlang der Donau. Und prägend oder ein markanter Landmark bei uns ist das Stift Göttweig. Ich glaube, man sieht es da ein bisschen im Hintergrund bei mir. Seht ihr das so halbwegs?
Ja.
So ein bisschen das Licht. Ja, hier oben sollte es sein. Ja. Und also das Gebiet, aus dem ich komme, ist natürlich bekannt für hauptsächlich Grüner Veltliner und Riesling. Das sind die beiden hauptsächlich vorkommenden Rebsorten. In unserem Fall haben wir auch immer schon ein bisschen einen zusätzlichen Schwerpunkt zu den Burgundersorten gehabt. Ihr habt schon, Lars kann sich nicht mehr daran erinnern, aber macht nichts. Ihr habt schon in einen der ersten Podcasts einen Pinot Blanc von mir dabei gehabt. Und wir haben heute später auch noch eine Burgundersorte in dem letzten Wein. Dazu dann mehr dann hinten nach. Aber natürlich Grüne Veltliner, die Hauptsorte im Gebiet. Und ein paar Worte noch zum Weingut. Uns gibt es schon ein paar Jahre, also es ist ein traditioneller Familienbetrieb. Der Ursprung hat begonnen 1722, also wir haben in Kürze unser 300-jähriges Geburtstagsfest in ein paar Jahren. Und ich bin jetzt die 10. Generation, die das Weingut betreibt. Wir haben 40 Hektar Rebfläche, das ist nicht riesig, aber auch nicht ganz klein. Hat gerade eine gute Größe, dass ich es mir erlauben kann, die Weine auch zu 100% so zu machen, wie ich es will. Das heißt, wer einen Malert aufmacht und sich ins Glas schenkt, der hat auch 100% meine Handschrift dann da drinnen. Ich gebe auch keine Kompromisse ein. Meine Weine sind halt sehr individuell und authentisch. Wenn man sie mag, dann kommt man schwer davon weg. Wenn man sie nicht mag, ist auch kein Problem. Dann gibt es sicher auch andere Weine, die einem gefallen. Aber das Gute ist eben, mit den 40 Hektar habe ich die Menge so beisammen, dass ich sie eben so machen kann, wie ich sie will und kann es auch jedes Jahr ganz gut verkaufen. Das ist halt immer die Gefahr, wenn du dann sehr, sehr groß wirst und du musst dann vielleicht schon ein bisschen Rücksicht nehmen in der Art und Weise, wie du die Weine machst, dass halt der Konsument oder es ist ja immer auch so, es gibt ja natürlich ein Geschmacksprofil, das eine sehr breite Zielgruppe oder ein sehr breites Publikum auch irgendwo erreicht. Und dann gibt es natürlich auch Geschmacksprofile, die sind schon ein bisschen spezieller, wo ich auch meine Weine dazu einordnen würde. Und darum ist das halt so, dass das halt auch sehr speziell und individuell ist, was ich halt mache.
Bevor wir anfangen, für alle die das auf YouTube sehen, man kann sie sowohl als Audio hören, als auch auf YouTube sehen, wundern sich jetzt vielleicht viele, bei dem Kollegen Heider ist der Hintergrund ein anderer als sonst. Es hat tatsächlich, man glaubt es nicht, eine Seherin sich beschwert, was ich für einen schlimmen Hintergrund hätte, der Michael hätte immer so schöne Bilder im Hintergrund und das sah immer so sehr, sehr intellektuell und klug aus und der Chefredakteur des Abendblatts. Ich habe jetzt auch einen möchte, ja, es ist wahrscheinlich ein Picasso hinter mir. Und Michael, du hast, ist das Bismarck da hinter dir oder was soll das sein?
Ich bin tatsächlich bei uns im Club und sitze in unserem Bismarck-Zimmer, völlig richtig. Die Familie Bismarck hat uns das Gemälde zur Verfügung gestellt.
Also das, und Axel sitzt in der Redaktion und Michael hat natürlich den schönsten, also der andere, wie nennt es jetzt, Michael MM.
Ja.
MM hat den schönsten Blick.
Wobei ich muss jetzt was in der Jugendsprache sagen, was ich von meinen Kindern gelernt habe. Papa, flex nicht so rum. Also flexen heißt angeben. Ich wollte jetzt nicht flexen, nur weil ich bei uns im Bismarck-Zimmer sitze. Damit hören uns auch die jungen Menschen, die uns hören, die sagen dann, wow, ihr sprecht unsere Sprache. Wir sind die Flexer.
Ja, perfekt. Du hast es ja schon mehrfach bewiesen. Ich erinnere mich gerne an den Tag mit Luisa Neubauer, wo du auch sehr, sehr viele Jugendsprachen gesprochen hast. Und seitdem wissen wir alle.
Ja,
herrlich. Schöne Grüße von Luisa übrigens an der Stelle.
Dankeschön. Super, das heißt, wir starten. Genau. Und die Lage heißt Gottschelle.
Die Lage heißt Gottschelle, genau.
2007, jetzt fangen wir von hinten an.
Ich würde mit 17 beginnen, dann machen wir 11 und zum Schluss 7. Also jung, mittelalt, so hätte ich es mir gedacht. Aber
es ist immer dieselbe Lage. Okay, wow.
Lage, also ist der gleiche Wein quasi halt in drei Jahrgängen, in drei reife Kategorien, wenn du so willst. Also von aktuell jung bis ein bisschen gereift, bis ein bisschen mehr gereift.
Und sag mal so ungefähr, das ist die Frage. Axel, stell mal kurz deine Frage.
Ach so, was kosten diese Flaschen?
Die Flaschen, also der aktuelle Jahrgang kostet 23 Euro und die älteren dann ein bisschen mehr, 28 und 32.
Okay.
Kann man aber noch kaufen? Also kann man den 2,7er noch kaufen bei dir?
Ja, es gibt davon tatsächlich noch eine kleine Restmenge. Also wir haben das eben schon vor vielen Jahren begonnen, mein Vater damals schon, dass wir halt von unseren besonderen Lagen oder von den Weinen, wo wir halt glauben oder hoffen, dass sie ein besonders gutes, langes Lagerpotenzial haben, auch immer ein gewisses Kontingent dann weglegen, dass wir halt dann nicht verkaufen und dann zurücklegen. Und wir machen das jetzt meistens Anfang des Jahres oder bevor die neuen Listen kommen, setzen wir uns dann zusammen und kosten mal so wieder durch die Raritäten, die noch im Keller liegen. Und dann gibt es halt dann ein paar von den Jahrgängen oder von den Weinen, die wir dann auch auf die Liste setzen und dann auch verkaufen. Also es sind dann nicht jedes Jahr alle, weil dann wäre es zu viel, sondern immer halt ein paar ausgewählte. Und einfach auch speziell für die Gastronomie, aber klar auch für den privaten Weinliebhaber, es zu ermöglichen, dass man halt Weine gereift kaufen kann und sich nicht mehr selber in den Keller legen muss. Also wir übernehmen quasi das Lager, das fachgerechte Lager, gut temperiert bei uns im Weingut und können halt dann eben auch in 10, 15 Jahren danach eben auch Weine anbieten, die man dann halt am Punkt gut gereift trinken kann.
Das ist tatsächlich.
Tut dir nicht auch so schwer, das Ding zu öffnen, Axel? Ja. Es ist gar nicht so einfach zu öffnen. Ja. Aber mach die Rundung weiter.
Nein, weil das ist etwas, was ich schon auch, wenn ich Weine empfehle, oft sagen mir dann Mitglieder, und die sind vielleicht auch schon Mitte 70, die sagen auch, Herr Kutte, Sie sagen, in 10 Jahren ist der perfekt.
Herr Kutte?
Ja.
Ja, mir ist der einmal sagen, mir ist der Korken in der Mitte durchgebrochen.
Bleib mal so, ich mache mal einen
Fall. Bleib mal so?
Ja. Okay.
Da hilft auch mit, da hilft auch.
Du hast einen ganz klassischen Fehler gemacht, Lars. Du hast die Spindel zu wenig weit hineingedreht. Weil der Korken ist relativ lang, also der ist 5 cm lang, also exakt so sein 49 mm. Und wenn du den halt nur jetzt, ich sag mal, so 15, 20 mm hineindrehst und dann ordentlich anziehst, dann kann es passieren, dass dir der halt dann abreißt. Ja.
Woran weiß ich, dass die Spindel tief genug drin ist?
Ja, im Idealfall ziehst du nichts mehr davon. Also du versenkst sie komplett.
Ah, okay. Ich versuche jetzt mit dem Rest noch.
Sie kann auch unten wieder rauskommen. Das ist auch gar nicht schlimm.
Kann sie?
Ja, es ist nicht schlimm, wenn es unten rauskommt. In der Regel krümmelt da nichts durch dann. Aber was ich sagen wollte ist, wenn ich dann älteren Mitgliedern Wein empfehle, dann sagen die, wer weiß, ob ich dann noch lebe. Und das ist die Hamburg auch sehr direkt. Und das ist schon eine Tendenz, finde ich, dass Menschen die meisten nicht mehr so wahnsinnig viel Wein lagern. Und das ist dann ein Luxus, wenn ich heute einen Wein kaufe, den ich heute Abend schon trinken kann und der mir den vollen Genuss eben bringt. Und dann finde ich toll, wenn Weingüter das anbieten. Birkin Wolf macht das in Deutschland auch. Einige machen es, weil sie es nicht verkauft kriegen. Aber wenn dann eine Strategie dahinter ist, finde ich das ganz toll. Und dann sollten die Kunden und auch die Gastronomen das gerne in Anspruch nehmen. Vielleicht sagst du was über die Lage Gottschalle, Michi, weil ich glaube, das ist am besten, wenn wir ein bisschen einmal wissen, was dort genau passiert.
Genau, sehr gerne. Also die Lage Gottschalle, der Name der Lage ist auch schon so ein bisschen ein Hinweis, was einem dort erwartet oder was es da gibt. Es ist zwar interessant, weil die Lage ist jetzt gar nicht so weit hinter mir und das ist so ein Hochplateau am Fuße des Stift Göttweigs und sehr oft wird vermutet, dass der Name Gottschalle was mit Gott zu tun hat. Das stimmt aber nicht. Woher kommt der Name? Der Name hat den Ursprung im mittelhochdeutschen Wort Götze. Und die Götze, das ist ein Begriff, der vor allem im alpineren Raum verwendet wurde, also jetzt nicht unbedingt bei uns, halt mehr im salzburgerischen, tirolerischen. Und die Götze war eine Bezeichnung für einen abrupten Abriss oder Abhang, vor allem in den Bergen, der halt dann oft ja, hunderte Meter irgendwie nach unten gegangen ist. Und es ist so, dass dieses Plateau auch einen relativ markanten Abriss hat. Der geht zwar jetzt nicht hunderte Meter tief nach unten, aber halt doch ein paar Meter auch. Und so wurde auch schon im 13., 14. Jahrhundert damals zu dieser Geländekante Götze gesagt, auch bei uns. Und von der Götze hat sich dann das Wort entwickelt, von Götze zu Gottschalich und dann zu Gottschalle im Laufe der Jahrhunderte.
Also, und da gibt es ja noch, und da gibt's ja noch Götze.
Ja, ist richtig. Ja,
mach ihn rein, macht es! Erinnert ihr euch, ne?
Ja, ja.
War der WM Österreich dabei? Nein.
Wir waren nicht qualifiziert, nein.
So, Michael, Axel, was riechst du? Hast du schon aufgekriegt?
Ja, habe ich. Ganz, ganz easy in einem Stück. Ich rieche Steinobst. Ich rieche so eine leichte Würze.
Vielleicht steht hinten drauf? Was
Pfeffriges oder sowas?
Steht hinten drauf, oder?
Nein, in dem Fall wirklich nicht. Also ich bin auch immer eher ein Gegner. Ich halte es so wie der Michi. Ich schreibe oder würde niemandem vorschreiben, was er in meinen Weinen jetzt riechen oder schmecken soll. Das ist immer ein total individuelles Erlebnis. Und der eine hat der Steinobst und die Würze, der andere vielleicht, keine Ahnung, die Gummibären und die Krautroulade, was auch immer, ganz egal.
Alles ist Gummibären?
Nein, das war jetzt nur irgendwas gesagt. Oh.
Was riechst du denn?
Nur um zu verdeutlichen, dass es im Prinzip nichts gibt, was man nicht ernsthaft in einem Wein schmecken kann. Also ich kann das voll nachvollziehen. Würze und Steinobst. Vielleicht noch anschließend gleich ein bisschen eine Charakteristikerklärung von der Lage. Das kann ich schon machen und schon geben. Wie ist die Lage beschaffen? Also ich habe vorher erwähnt, woher der Name kommt. Aber jetzt vielleicht auch ein paar Worte zu der Bodenstruktur. Die Gottschalle ist eine Lössanwehung und das ist im Prinzip der markanteste Lössboden oder die markanteste Lösslage, die wir hier im südlichen Grenztal haben. Es ist dadurch eine sehr junge Lage oder eine sehr junge Bodenform, die nur zwischen 20.000 und 40.000 Jahre alt ist. Das ist geologisch gesprochen relativ jung. Ja. Normalerweise gibt es ja auch Gesteinsböden, Urgesteinsböden, die 200, 250 Millionen Jahre alt sind. Aber da ist es so, dass die Lössanwehungen nach der letzten Eiszeit entstanden sind. Und die letzten Eiszeiten waren eben so um den Dreh vor 30.000 Jahren. Und wie die Eismeere mehr oder weniger abgeschmolzen sind, ist drunter ein Gesteinsstaub sichtbar geworden, der über die Jahrmillionen entstanden ist durch die Reibung des Eises auf den Steinen. Dann war das Eis weg und der Gesteinsstaub, der oben als Schicht auf den Felsen liegen geblieben ist oder sichtbar geworden ist, der wurde dann mit dem Wind verblasen. Und die Gottschalle ist eben so ein Plateau, wo dieser Gesteinsstaub, der Löss, niedergefallen ist und liegen geblieben ist. Warum? Weil er von einer anderen Lage einen Windschatten bekommen hat. Die Lage, die nächste Lage, die westlich der Gottschalle ist, ist der Silberbichl. Das ist eben ein Boden, der, wie auch der Name schon sagt, Silberbichl, der silbrige Berg, wo mehr Klimaschiefer drinnen ist. Und der macht den Windschatten für die Gottschalle. Und darum ist der Löss dann nicht weiter weggeblasen worden und nicht weiter fortgeblasen worden, sondern dort liegen geblieben. Und Löss ist eine markante Bodenform speziell geeignet für den grünen Veltliner. Warum? Weil der grüne Veltliner, er ist nicht nur die typisch österreichische Rebsorte, sondern er hat auch einen typisch österreichischen Charakter. So wie die Menschen in Österreich sind, so ist auch der Wein.
Okay, dann müssen wir sagen, alle haben den Wein probiert. Und was ist der Charakter dieses Weines? Ich finde, er ist sehr trocken. Er ist sehr
Ich würde es gar nicht sagen von dem Wein, sondern mal von der Rebsorte.
Okay. Aber der Wein, Michael, was ist der Wein? Der Wein ist trocken.
Der Wein ist auf alle Fälle trocken.
Das sehr trocken, sehr, sehr trocken, finde ich.
Ja, er hat keine Restsüße, also gar keine.
Keine Restsüße? Michael, was ist mit dir? Ich mache mir ein bisschen Sorgen, Michael, weil der seit ungefähr gefühlt 5 Minuten gar nichts gesagt hat. Hörst du uns noch? Hallo,
Michael. Ich höre euch noch,
ja. Der Podcast hat schon begonnen.
Ja, danke für den Hinweis. Ich habe sehr viel in der Nase, so Golden Delicious, diesen gelblichen Apfel. Das ist sehr intensiv für mich in der Nase. Am Gaumen, ich mag total das Gefühl am Gaumen, weil ich finde, ich finde es nicht so trocken, wie du es empfindest. Ich empfinde es eher so eine leichte Süße sogar auf der Zunge, ja, die dann aber nicht da ist. Ich finde es gar nicht so trocken. Ich finde es sehr geradlinig, einmal mehr. Und ich habe auch diese leichte Pfefferwürze, für die der Wein oft steht, aber nicht aufdringlich, sondern sehr, sehr dezent. Und ich finde den Wein irrsinnig klar und geschliffen, geradlinig.
Ist er bei euch auch so unfassbar schnell warm geworden? Das fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf. Ich habe ihn vor 1/4 Stunde aus dem Kühler geholt, aber er ist praktisch jetzt schon warm, weil es so unglaublich warm in Hamburg ist, 30 Grad.
Echt? Wirklich? Nein? Also bei uns ist, wir haben extrem viel Regen gehabt jetzt das letzte Wochenende, was sehr, sehr gut war, weil es war echt schon super trocken. Und jetzt wird es langsam auch wärmer und schöner. Also man sieht, die Sonne scheint. Aber wo ich eigentlich jetzt schnell noch anschließen wollte, um diesen Gedankengang noch fertig zu sagen, warum ist der grüne Veltliner typisch, wie der Österreicher auch ist? Weil der Österreicher isst gerne und trinkt gerne. Er braucht immer ein volles Glas und eine große Portion am Teller. Und so ist auch der grüne Veltliner.
Ja, musst du uns nicht sagen.
Ja. Und ja, der grüne Veltliner braucht eben auch gute Wasserversorgung und viel Nährstoffe. Und das ist genau das, was der Löss gut bewerkstelligen kann, weil er das Wasser ganz gut aufnehmen kann aufgrund seiner Struktur und seine Bodenform und seine Zusammensetzung schafft er das ganz gut. Und das ist ja generell mal auch spannend, wenn man das mal hinterfragt, wie ist das eigentlich möglich, dass in ein und demselben Gebiet, ich spreche jetzt mal vom Donauraum, da ist jetzt Kremstal, Kamptal, Traisental, die Wachau oder Wagram, alle mit dabei. Warum ist es so, dass in dem Gebiet Grüne Veltliner und Riesling die Hauptsorten sind, obwohl die total unterschiedliche Ansprüche haben? Der Riesling ist ja eher so, der mag es gern ein bisschen trockener, der hat gern die steinigeren Böden, der braucht ein bisschen, eben jetzt nicht so viel Wasser, nicht so viel Versorgung, um seine Aromatik ausspielen zu können. Aber die Antwort ist eben darauf, wenn wir die verschiedenen Bodenformen haben. Wir haben die steinigen Böden für den Riesling und eben die Konglomeratböden oder die äolischen Böden, wie der Löss eben auch ist, für den grünen Veltliner, die das Wasser eben gut speichern können. Und so kann sich der grüne Veltliner bei uns eben besonders gut entfalten. Und wir haben halt gerade in unserem Gebiet auch dann, wenn es zur Reife kommt, den großen Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht. Und das bringt denn die gewisse Würze und auch die Mineralik in den Wein. Auf der anderen Seite ist der Löss eben auch ein Boden, der genau diese Gelbfruchtigkeit auch irgendwie in den Wein auch bringt. Und darum, Golden Delicious ist ja eben der gelbe Apfel und kein Granny Smith. Das wäre halt ein grüner Saurer. Das findet man nicht. Man findet eher das Reife, vielleicht so ein bisschen auch exotische Klänge, vielleicht auch mal ein bisschen reife Ananas oder vielleicht mal auch Mango, so in diese Richtung. Und das passt ganz gut. Und der Wein ist schon, wie du vorher gesagt hast, wirklich trocken. Also da ist keine Restsüße drinnen. Aber er hat einen hohen Extrakt. Und das macht ihn dann auch wieder ein bisschen fülliger und auch komplexer. Und das ist im Prinzip das, wo ich auch hin will. Und das sind halt auch die Weine, die für mich die meiste Spannung bringen. Weil du hast eben eine Eleganz und eine Finesse, eine Pikanz. Und die Weine sind aber trotzdem niemals üppig und opulent. Das mag ich eigentlich in meinen Weinen gar nicht. Darum bin ich eben dahinter, dass sie eben sehr straff und sehr geradlinig eben dann auch in die Flasche kommen.
Michael, bilde ich mir das ein oder gibt es... Achso, Axel.
Ja, was heißt Extrakt? Hoher Extrakt?
Der Extrakt ist im Prinzip einfach ein wie soll ich sagen, ein Maß an Reife, an physiologischer Reife, die dann auch im Geschmack, in der Beere drinnen ist und die im Prinzip auch ein Phänomen oder ein Geschmackserlebnis wie eine gewisse Süße dir gibt, aber der Wein hat keine Süße im Sinne, dass Zucker drinnen ist.
Sag mal, deine Korken sind zu lang. Deine Korken. Oh. Guck dir erstmal, pass auf hier, Leute. Jetzt guck mal bitte. Man kann es ja nicht sehen. Ich habe dieses alte. Mehr geht ja nicht. Schau mal. Ich habe diesen Spirale bis zum Ende des Korkens gedreht. Das ist doch kein 5 Zentimeter. Das sind doch keine 5 Zentimeter.
Es sind 49 Millimeter, mein Lieber.
Niemals.
Aber das Problem ist, dass dein Korkenzieher einfach eine zu kurze Spindel hat.
Ja, genau. Jetzt ist mein Korken zu kurz.
Es sind nicht meine Korken zu lang, sondern deine
Korken. Aber Michael, das sind doch die längsten Korken, die ich je gesehen habe.
Nein, es gibt auch noch längere oder es gäbe noch längere.
Aber sind Korken, ganz interessant, sind Korken genormt? Was ist die normale Korkengröße?
Na, also die normale Korkengröße, wie gesagt, das ist ein 49er, es gibt auch 45er, das sind eigentlich die zwei gängigsten Größen. 45 und 49 Millimeter in der Länge.
Michael, eine andere Frage, die ich mich eben gestellt habe, welche Rolle spielt der, ich weiß das hier oben, ist das der Gaumen? Ja. Was oben ist hier? Gaumen? Nee. Der Gaumen. Ich schmecke diesen Wein stärker am Gaumen, erst am Gaumen und dann in der Zunge. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ist es Quatsch? Ist es, wo liegt das?
Nein, das ist nicht Quatsch. Aber im Endeffekt ist es, wie du den Wein schmeckst, hängt eigentlich hauptsächlich damit zu tun, oder hängt davon ab, was für ein Glas du verwendest. Weil je nachdem, ob dein Glas klein oder groß ist, trifft die Flüssigkeit, die du in den Mund bekommst, eher spitz oder eher breit in deinen Mund. Und wenn du jetzt ein breiteres oder ein größeres Glas hast, dann hast du halt mehr Flüssigkeit gleich im Mund verteilt und kriegst den Wein oder was auch immer du trinkst, halt mehr in die Hinterseite deines Mundes, halt sprich mehr am Gaumen. Wenn das Glas eher klein ist oder dünn, dann wahrscheinlich mehr auf die Zunge.
Machen wir mal einen Glasvergleich. Halten wir mal die Gläser alle hoch. Was haben wir denn? Oha, du hast einen, dein sieht dünnwandiger aus, ne? Michael M.?
Meinst, ja, das ist das Zalto Universal. Das ist auch ein österreichisches Glas. Und das Universalglas ist so mittelgroß. Das ist eigentlich ein Glas, das man im Prinzip, so wie es der Name schon sagt, für alles gut verwenden kann. Aber ich verwende es hauptsächlich gern auch für die ein bisschen kräftigeren Weißweine. Dann gibt's auch das. Das ist ein Burgunderglas, auch von der gleichen Firma. Das ist viel größer. Das ja. Rotwein oder halt eben für Burgundersorten. Aber es gibt auch von Wurst, von Riedel oder wie auch immer, auch oft Gläser, die speziell für eine Rebsorte auch gemacht sind, wo man halt irgendwie dann schon herausgekostet hat, okay, die Rebsorte funktioniert jetzt mit diesem und jenem Glas besonders gut. Aber ja, ich sag mal, mit so einem Glas, das wir alle haben, so in ungefähr in dieser Größe, kann man nichts falsch machen.
Aber das ist das Glas, Lars, das wir auch im Podcast-Studio haben, dieses Zalto Universalglas. Also mit denen verkosten wir auch, wenn wir im Studio sind.
Aber die Frage stellen ja immer wieder Hörer und Leser und sagen, ist es denn, ihr propagiert immer, man braucht nur ein Glas für alles. Und da schrieb neulich ein Hörer, das ist jetzt keine Frage, aber so eine Anmerkung, das kann ja wohl nicht wahr sein, ihr trinkt so einen schönen, wir hatten doch einen guten Rotwein letztes Mal, was war das?
Mhm. Eine Rhône-Cuvée, ein Grenache Syrah Mourvèdre.
Genau, so. Und das kann doch nicht wahr sein, dass ihr diesen Wein aus so Weißweingläser trinkt, da braucht ihr ein viel größeres und größeres Volumen. Und nun erzählt uns doch nicht, dass man immer nur ein Glas für alles braucht. Das versucht zu verteidigen, aber vielleicht können das die Experten nochmal sagen. Normal reicht ein Glas für alles aus, oder? Aber?
Nein, also definitiv nein. Also die Antwort, wenn ich dir die Antwort geben müsste, würde ich sagen, nein, ein Glas für alles kann nicht gehen. Aber es gibt schon Gläser, die halt ein sehr breites Spektrum abdecken können. Aber warum gibt es dann eben so viele verschiedene Formen und eben auch so viele verschiedene Gläser, die für die verschiedenen Arten der Weine dann auch gemacht wurden? Es ist ja nicht nur ein reiner Verkaufsgag, dass man mehr Gläser verkauft, sondern es hat schon auch irgendwo eine Berechtigung und auch seinen Sinn. Und klar, es ist halt auch immer, kommt auch immer darauf an, hast du jetzt einen sehr jugendlichen, spritzigen, fruchtigen Weißwein, willst du ein kleineres Glas nehmen als einen sehr kräftigen Rotwein, der vielleicht eben auch im Glas ein bisschen eine Luft braucht und so weiter. Also kann ich schon definitiv verneinen, dass du nur ein Glas brauchst. Aber ich habe jetzt natürlich im Weingut die verschiedensten Glasformen da, zu Hause auch nicht, weil ich den Platz nicht habe. Und dann habe ich halt ein oder zwei Glasformen, mit denen ich halt dann im Prinzip alles abdecken kann. Und das geht dann schon.
Michael, wie ist es bei euch in der Hanselounge? Wie viele verschiedene Arten von Gläsern habt ihr?
Na, wir haben 5 verschiedene Gläserarten, die das Minimum sind für den Anspruch, den wir haben. Was ich erfahre schon ist oft, ich sage jetzt mal, in dem Kreis, in dem ich mich bewege, der Mann kauft dann unterschiedlichste Gläser, weil er das Gefühl hat, er muss das haben. Und dann hat man Gäste zu Hause und die Frau ist dann komplett überfordert und weiß gar nicht, welches, es stresst sie. Und der Mann weiß dann auch nicht mehr genau, welches jetzt zu welchem Wein dann passt. Und dann gucken sie nochmal nach und dann ist es ein Stress, den du nicht wirklich brauchst. Also es gibt schon Gläser, zum Beispiel dieses Zalto Universal. Wir haben so ein allgemeines Glas, das ist jetzt von der Firma Riedel, wo wir auch Rotweine daraus trinken, aber das geht jetzt hier, wir verkosten ja die Weine. Und dann finde ich es immer schwierig, wenn du nur einen kleinen Schluck eben nimmst, ist es dann auch natürlich nett, wenn du möglichst im einigermaßen gleichen Glas bleibst, ja, weil das Erlebnis das gleiche ist. Ja, und weil du nicht davon ausgehen kannst, wenn du zum Beispiel einen Syrah aus der neuen Welt verkostest und du machst das aus einem Glas Syrah neue Welt, das perfekt das den Alkohol ein bisschen rausholt, das Tannin rausholt, die Frucht in den Vordergrund gibt, dann würdest du ja voraussetzen, dass dein Zuhörer ja auch aus dem Glas trinkt und das passiert ja höchst selten. Also das ist völlig richtig, was der Michi sagt, dass dafür gibt es ja diese besonderen Gläser, aber es ist eigentlich zu komplex. Und ich habe dann Gläser, die ich besonders gut finde und Gläser, mit denen ich mich schwer tue. Ich tue mir zum Beispiel schwer mit den Riesling-Gläsern oder mit den Sauvignon Blanc-Gläsern, die angeboten werden. Ich finde, da kann man so ein Chianti-Glas oder so eben ein leicht bauchiges, größeres Glas wunderbar nehmen. Ein Bordeaux-Glas, ein Burgunder-Glas brauchst du und tatsächlich brauchst du eigentlich, aber dann auch eins mitgebracht, ein Champagner-Glas, ein schönes, bauchiges Champagner-Glas. Und man kann sich das schon ausdenken, dass ein Glas für 3 Euro wahrscheinlich einfach nicht die Finesse, die Feinheit und das Gefühl auf der Zunge dir geben kann. Es muss ja einen Grund geben, warum Gläser auch 50 Euro kosten und das muss man auch nicht zwingend haben.
Also jetzt mal, sag mal, wenn man es richtig, richtig perfekt machen will, welche Arten von Gläsern brauchen? Das ist für ein normales Glas hier?
Das ist ein Universalglas, würde ich es nennen. Das ist ein gutes Universalglas, das für die Vielzahl an Weißweinen eigentlich funktioniert. Ja, dann würdest du ein Burgunderglas, das Michi gezeigt hat, für eben burgundische Sorten und auch für Weine, die Chardonnay ist ja auch ein Holzeinsatz haben und für Spätburgunder, für Pinot Noir. Dann würdest du ein Bordeauxglas noch brauchen für
Bordeaux, das ist nochmal?
Ja, ist ein bisschen voluminöser, aber eben auch in der Regel rund und nach oben ein bisschen verjüngend. Und dann hast du, also wir haben eben das Champagnerglas noch und wir haben noch ein Syrah-Glas, weil wir eine große Auswahl an Syrahs aus Australien tatsächlich haben. Und deswegen ist das so ein bisschen unser Steckenpferd, weil wir, ja, ohne, ich will jetzt gar nicht flexen, aber wir haben viele flexen. Tolle, große Weine.
Liebe junge Menschen, flexen heißt posen.
Ja.
Posen würde man sagen. Aber ja, wir Jungen, ganz, ganz Jungen sagen flexen. Wir haben den zweiten schon drin, 2011. Da sind wir jetzt gespannt, was der Unterschied ist.
Ich glaube, wichtig wäre, Michi, vielleicht sagst du noch 2 Sätze zu 2017, wie das klimatechnisch das Jahr war. Und jetzt haben wir dann 2011 und wie man da vielleicht, wo die Parallelen sind oder die Unterschiede.
Das ist ja im Prinzip auch genau das, was wir halt heute auch irgendwie besprechen wollen. Da geht es halt jetzt wirklich um die Jahrgangscharakteristik ein und desselben Weins. Und 2017 war so ein Jahrgang, der hat nach dem eigentlich sehr schwierigen Jahrgang 2016 wieder mal richtig gut getan. Es war ein Jahr, wo im Prinzip alles easy war. Es war 2016 meine längste Weinernte, die ich je gehabt habe und 2017 dann meine kürzeste. Also es war eine sehr homogene Qualität der Trauben da. Es war alles sehr gesund. Man musste nicht extrem aussortieren. Sonst machen wir das ja immer sehr penibel, wenn es eben was auszusortieren gibt, wie es 2016 der Fall war, wenn du eine beginnende Fäulnis hast oder wenn es eben vor der Ernte nochmal geregnet hat und die Beeren platzen auf, dann musst du das halt alles mühsam auszupfen, dann musst du jede Traube in der Hand nehmen und die einzelnen Beeren halt wegzupfen. Das war 2017 nicht wirklich notwendig, weil es eben alles sehr gesund war. Es war ein super Jahr, so wie du das wünschst, dass die Zuckerreife und die physiologische Reife, das sind im Prinzip diese zwei Parameter, die entscheidend sind. Eigentlich vielmehr die physiologische Reife. Was ist die physiologische Reife? Nichts anderes als der Geschmack. Also wie schmeckt die Beere, wie schmeckt die Traube? Und du gehst in den Weingarten und kostest und sagst, so, jetzt schmeckt sie richtig gut. Jetzt hast du die grünen Töne weg, die reifen Töne da. Es hat aber trotzdem noch eine Spannung. Die Beere ist noch gesund und dann holst du die vom Stock. Und natürlich ist im Idealfall dann auch die Zuckerreife in einem Stadium, das halt eine gute Balance in den Wein bringt. Und das war 2017 so. Also es war ein sehr balanciertes Jahr, ein sehr balancierter Jahrgang mit von allem überall genug, aber nicht zu viel. Und wenn ihr jetzt 11 einschenkt, 11 war ein Jahr, das eigentlich gar nicht so zu meinen Lieblingsjahren gezählt hat. Warum? Weil es ein sehr heißes und ein sehr warmes Jahr war. Also man sagt generell, beim Wein gibt es kühle und wärmere Jahrgänge. Und 11 war so ein sehr warmes Jahr. Und da passiert es dann halt, dass es schon sein kann, dass die Zuckerreife dann schneller in die Höhe geht als die physiologische Reife. Das heißt, du musst jetzt warten, bis du auch wirklich einen guten Geschmack in der Beere oder in der Traube hast, bis du sie dann erntest. Aber dann kann es sein, dass die Zuckergradation vielleicht schon ein bisschen zu hoch ist und die Weine wären dann einfach zu mächtig, was ich generell ja in meinen Weinen überhaupt nicht will. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, hat mir die Erfahrung gezeigt, gerade von solchen Jahrgängen wie auch 2003, wo es noch extremer Jahr war, oder 2011, dass diese warmen Jahre auch Jahre sein können, die den Wein trotzdem ein langes Leben schenken. Normalerweise sagst du ja, du brauchst eine gute Säurestruktur. Je mehr Säure, umso länger kann der Wein auch eben altern oder sich entwickeln oder jung und frisch bleiben. Natürlich hast du aber in diesen warmen Jahren meistens eher niedrigere Säurewerte. Das heißt, das widerspricht sich. Aber was hast du in warmen Jahren? Du hast halt ein bisschen dickere Schalen von den Beeren und da ist Tannin drinnen. Und das Tannin kann eben auch helfen, dass Weine frisch und jung bleiben und auch lange ein langes Leben haben und lange haltbar.
Was ist eigentlich, das hat einer nämlich gefragt, was ist eigentlich genau Tannin? Ihr sagt immer Tannin. Was ist genau Tannin?
Ja, Tannin, wie soll man es am besten ganz easy erklären? Tannin ist im Prinzip, wenn es zu viel ist, ist es bitter. Sagen wir mal einfach so. Ah. Und woher kommt das Tannin? Das Tannin kommt eben entweder aus der Schale oder auch aus den Kernen der Beere. Tannin kann auch kommen aus den Stängeln, zum Beispiel beim Rotwein oder jetzt auch öfter bei Weißwein, wenn du Maische verkehrst. Das heißt, wenn du die ganzen Trauben verkehrst und die Beeren von den Stielen nicht trennst, da ist auch Tannin drinnen. Und das sind Phenole, das ist wieder ein neues Fremdwort, also das sind einfach Molekülverbindungen, die einen bitteren oder einen, einen bitteren Geschmack bringen können.
Okay.
Jetzt kann es aber schon so sein, dass die Tannine reif sind und das will man ja auch, gerade beim Rotwein, aber auch beim Weißwein ist es ein Thema. Und reife Tannine, die halt jetzt nicht extrem bitter schmecken, sondern einfach eine gewisse Kompaktheit bringen, die geben halt dann auch wieder Spannung und eine zusätzliche Dimension in den Weingeschmack und sind eben auch dafür verantwortlich, dass eben Weine auch lang halten und altern können oder sich gut entwickeln und reifen können. Das ist eben der große Unterschied zu Weinen, die halt, industriell gemacht sind, dass du einen Wein sehr schnell, sehr unkompliziert trinken kannst. Da tut nichts weh, da sticht nichts, da beißt nichts. Das ist alles sehr smooth und alles sehr unkompliziert. Das kannst du einfach runtertrinken. Du hast einfach jetzt nicht unbedingt diese großen Geschmackskomponenten dabei, aber das ist eben auch das, was viele Leute trotzdem bevorzugen, weil es halt nicht aneckt. Aber wenn du einen Wein hast, der eben mehrere Komponenten hat und vielleicht dann eben auch ein, zwei Jahre braucht, bis er vielleicht am Anfang ein bisschen ein vordergründiges Tannin dann einbaut und dann wird es harmonischer. Und dann sind das auch die Weine, die eben viel mehr Spannung bringen, viel mehr Geschmackserlebnisse dann auch für dich ermöglichen und die da halt dann auch einfach lange toll zu trinken sind und eben sich in der
Flasche entwickeln. Was war das eben? War das ein Hund? Ich habe einen Hund gehört. Nee. Axel, ist das dein Hund? Nein. Was riechst du, Axel? Was riechst du? Du bist ja nicht umsonst die Nase.
Die Nase?
Du bist die Nase, you are the nose. Was riechst du denn?
Ja, eigentlich das Gleiche wie eben, nur dass die...
Bist du sicher, dass der ein anderer Wein ist? Übrigens, bei dir muss man mal nachfragen.
Ja, ich habe die andere Flasche aufgemacht und da steht auch 2011 drauf. Also,
okay, gut. Das Gleiche wie eben,
ja, aber... Ja, das Gleiche wie eben, aber irgendwie so diese Obstkomponente ist etwas klarer, finde ich, kommt hier etwas klarer durch. Und ich schmecke noch mehr, aber diese spicy, also diese Gewürzkomponente. Ich finde es richtig scharf ein bisschen.
Findest du es scharf?
Ja, ich finde es echt, also ich finde es irgendwie scharf, also im Sinne von würzig. Also jetzt nicht schlecht oder sowas, aber ich finde das noch würziger als den Wein eben, den fand ich schon würzig.
Welchen würdest du kaufen von den beiden, wenn du jetzt müsstest?
Boah, ich weiß nicht so genau. Also wenn,
aber vielleicht nach
wenn
dem
ich jetzt
dritten,
nicht wüsste, dass es...
Sagen, wenn du den...
Ja, vielleicht kann ich es nach dem dritten sagen. Das ist gut. Ja, nicht. Das
kann ja, ich finde genau. ich find ihn, also ich mag den zweiten deutlich besser, weil er süßer ist. Ich finde, er schmeckt süßer. Er schmeckt nicht ganz so pfeffrig wie der erste. Er hat also so eine ganz leichte Honignote, wenn ich das sagen darf.
Naja, er ist jetzt auch nicht süßer, was jetzt den Restzucker betrifft, aber was der Wein definitiv weniger hat, ist eben Säure. Er ist ein bisschen milder. Genau. Und dazu wirkt er vielleicht ein bisschen runder, ein bisschen süßlicher, obwohl er eben nicht süß ist. Aber ja, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist natürlich gar nicht.
Die Nase, also, die Nase.
Michael.
Was ist er, Michael?
Außerdem ist er natürlich noch 6 Jahre älter und hat dadurch schon ein bisschen mehr Sekundäraromen entwickelt. Und das ist halt auch meistens dann die Komponente, wo du dann sagst, ja, das ist einfach Honig, ein bisschen runder, ein bisschen voller und eben, wenn du so willst, ein bisschen süßlicher.
Würde denn eigentlich genau. dieses zusätzliche Alter eher auf sozusagen diese Obstkomponenten einzahlen, dass es da mehr Aromen entwickelt oder auch irgendwie auf diese Gewürzkomponente?
Naja, ich würde sagen, sowohl als auch. Es ist generell ist es so, wenn man jetzt wenn man das jetzt so ein bisschen einteilen möchte, wenn du Wein kostest und du sagst, der Wein hat Primärfrucht oder Primäraromen und dann Sekundär, dann gibt es auch noch Tertiär, also halt im Prinzip im Laufe der Entwicklung, je älter ein Wein wird, was passiert? Wenn du einen sehr jungen Wein hast, dann hast du meistens eben intensive Aromen. Das kann jetzt fruchtig sein, wie jetzt, keine Ahnung, Apfel, Birne, Pfirsich, Marille, was auch immer. Es kann aber auch, können auch Gewürze sein. Aber du hast das meistens sehr präsent und sehr intensiv, vor allem in der Nase und auch am Gaumen vorweg. Und das ist im Prinzip im Laufe der Jahre wird das ein bisschen weniger. Das flacht ein bisschen ab, die Intensität wird weniger. Dafür wird der Wein ein bisschen harmonischer. Wenn man eben von den Sekundäraromen spricht, dann kriegst du halt eben so ein bisschen diese reiferen Noten mit. Und das drängt dann ein bisschen die intensiven Aromen, also diese intensive Aromatik, die du vorweg hast, egal jetzt Frucht oder Würze, dann ein bisschen zurück. Aber das heißt nicht, dass das dann komplett verloren geht. Es wird einfach nur ein bisschen besser eingebunden und andere Komponenten kommen dann halt noch ein bisschen mehr in den Vordergrund oder kommen dann überhaupt auch, schau, er hat es geschafft, kommen dann halt auch dann zum Tragen.
Also ich habe in der Nase schon am Anfang sehr intensiv Ananas, so ein bisschen reifere Ananas, also wirklich diese Exotik, die du beim 17er angesprochen hast, habe ich beim 11er deutlich intensiver. Und dann habe ich so ein bisschen Orangenschale oder Mandarine, das ist dieses Herbe, das ist dieses leicht, dieses phenolisch leicht bittere, was aber Spannung gibt. Das heißt, die fehlende Säure wird dann kompensiert dadurch und der Wein ist auch nach 9 Jahren noch sehr spannend. Ich glaube auch, dass er, wenn ich 10 Leuten einschenke, 9 Leute eine größere Freude haben mit dem, weil er jetzt einfach geländegängiger wirkt. Die Säure ist gut eingebunden. Er wirkt ein bisschen breiter, ein bisschen breitspuriger als der 17er. Und ich glaube auch, dass er sich sehr gut zum Essen auch einbinden kann, weil er so nichts hat, was irgendwo in eine Richtung massiv ausschlägt, sondern so als Gesamtprodukt in sich sehr harmonisch wirkt. Und deswegen gefällt es mir auch sehr gut.
Wir haben dann jetzt noch ich musste ein bisschen wie immer auf die Zeit achten, Leute. Ja. Wir haben jetzt 2 Weine, 45 Minuten, das heißt, wir haben noch gute 15 Minuten, dann haben wir auch die ganzen Fragen. Die Leute haben uns überfallen mit Fragen nach der letzten Folge. 2007, was war das für ein Jahrgang?
Nee, ich muss noch kurz sagen, das ist ja lustig, dass du bei dem ältesten Wein den Korken als einzigen perfekt rauskriegst. Also normalerweise ist, je älter der Wein ist, umso schwieriger ist es, den Korken da rauszubekommen.
Von daher. Aber guck mal, das sind echt Oschis, ne? Das sind wirklich Oschis. Leute, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist doch nicht, also guckt dir die Dinger an.
Ja. Wunderbar. 2007, was war das für ein Jahrgang? Ich weiß es, weil da ist meine Tochter geboren.
Ja, bitte, wow. Dann kannst du wahrscheinlich viel mehr über den Jahrgang sagen als ich, weil du weißt ganz genau, was da alles passiert ist. Aber ich kann dir nur sagen, es war insofern gerade in unserem Gebiet auch ein Jahr mit Hochs und Tiefs und mit Aufs und Abs, weil es war ein hagelgeprägtes Jahr. Also vereinzelt hat es im Jahr 2007 auch im Kremstal vor allem massiven Hagel gegeben. Bei uns punktuell war es Gott sei Dank nicht ganz schlimm, aber es war dadurch auch ein bisschen eine kleinere Ernte. Es war ein milder Winter, dann ein super heißer Juli und dann ist es ein bisschen kühler geworden im August. Und dann hat es ein bisschen geregnet und dann war die Ernte, der Erntezeit war zwar früh, aber zum Glück, die Zuckergradation, also ich sage zum Glück, war nicht extrem hoch. Man hat sich da auch schon ein bisschen darauf eingestellt, dass es halt kräftige Weine werden. Sind aber dann auch als eigentlich sehr bekömmlich und sehr harmonisch und pikant herausgekommen, mit vor allem auch einer sehr guten Säurestruktur.
Und man sieht es gleich, Axel, hast du schon offen, Axel? Geht relativ einfach. Die Bazooka unter den Korken. Man sieht es, der Michael macht einen Weißabgleich. Man sieht es aber auch so, dieser Wein ist deutlich dunkler als die anderen Weine, was ja ein Zeichen dafür ist, dass er älter ist, goldgelb. Und wir müssen warten, bis die Nase eingeschenkt hat, ohne was verwechseln. Oder Michael, willst du schon mal sagen, ich finde ja, er riecht nun wirklich ganz anders als die ersten Weinjahrgänge.
Ja, findest du? Ich habe diesen, gelben Apfel wieder, allerdings ist er jetzt ein bisschen kandiert.
Genau. Wer weiß, besser als ungenau.
Also ich habe weniger die Exotik jetzt bei dem, als ich es beim 11er hatte, sondern bin jetzt wieder eher beim 17er, also bei dem ersten Wein, aber ich kann sie erkennen und allein das ist schon großartig, wenn ich also sagen kann, und das wäre das Ziel für uns und unsere Hörer und natürlich euch zwei auch, wenn du irgendwann sagen kannst, das muss Gottschelle sein. Also wenn du einen grünen Veltliner reinriechst und sagst, das muss von der Charakteristik Gottschelle sein. Jahrgang kann man noch drüber reden. Aber und das, finde ich, zieht sich schon durch alle drei Weine durch. Das, finde ich, hast du ganz schnell. Oder Axel, geht's dir anders?
Axel, die Nase. Ja,
absolut.
Also ich glaub, Axel, jetzt sag mal, wie es wirklich ist.
Nee, aber das ist genau willst, der Punkt. Nein, bitte, Axel, du, ich bin.
Axel, sag einmal kurz, was es ist, dann Michael und dann Michael.
Na, wir schneiden das raus, Axel. Du sagst jetzt, du sprichst.
Wir ziehen ein Ticket. Nee, also Michi, wenn du willst, dass ich irgendwann mal sagen kann, das ist Gottschelde, dann müssen wir noch ein paar Podcasts machen.
Ja, machen wir doch auch.
Machen wir auch, das ist super. Ja, aber ich finde es interessant, weil sich sozusagen dieses Fruchtaroma hier wirklich ganz anders darstellt. Wenn du sagst kandiert, und Lars, du sagst genau, kann ich das eigentlich gut nachvollziehen, weil ich finde, das passt total.
Ich finde das total passend.
Michi M. gesagt hast, dass sich dieses Aroma sozusagen durch sekundäre Aromen vielleicht etwas verändert, würde ich sagen, das passt zu dem, was ich hier drin rieche, ne? weil das wirklich ein verändertes Aroma ist.
Das ist für mich auch genauso, wenn ich jetzt die drei Weine nebeneinander oder hintereinander verkoste, ist jetzt 17 und 11 nicht so weit voneinander weg wie 11 und 7. Da ist der Sprung dann schon ein bisschen deutlicher. Aber jetzt nochmal aufzugreifen, was der Michi vorher gesagt hat, das ist ja im Prinzip ja auch genau das, was mein größtes Ziel oder mein größter Wunsch wäre, zu sagen, okay, bei den drei Weinen hast du eine Linie, du hast eine Konstante oder du hast im besten Fall zwei Konstanten. Das eine ist die Lage, die Riede, Gottschelle, und das andere ist der Winzer, das andere ist der Michi Mallert. Und wenn du das irgendwie nachvollziehen kannst, dass diese drei Weine, obwohl sie so unterschiedlich im Alter sind und auch die Jahrgänge natürlich unterschiedliche Charakteristiken haben, aber trotzdem nachvollziehen kannst, dann ist ja das größte Kompliment, was ich bekommen kann, weil das ist genau das, was ich will.
Und interessant ist übrigens, ich hätte es jetzt vom Geruch anders gesehen, aber der schmeckt tatsächlich, der ist mir ähnlicher als der erste, den wir hatten. Obwohl der weiter weg ist, Finde ich, schmeckt der, ist, im Geschmack ist der, so, der ist mir der, wie sagt man das denn, eher vergleichbar mit dem ersten als mit dem zweiten.
Ja, das ist, wenn du das schon so herausgekostet hast, dann bist du überhaupt schon noch einen Schritt weiter, weil ja 17 und 7 von den Jahrgängen ähnlich waren oder ähnlicher waren. 11 war komplett anders, weil 11 eben so ein warmes Jahr war. Ja. Das war 17 und 7 nicht in diesem Ausmaß. Also 17 und 7 waren vom Jahrgang, wenn man so will, schon ähnlicher und 11 eben unterschiedlicher. Und von daher ist das auch nachzuvollziehen, dass 11 auch ein bisschen jetzt aus der Reihe fällt, wenn du die drei Weine vergleichst.
Könnt ihr mir mal sagen, das haben auch viele Leser gefragt, aber ich nehme es mal jetzt, bevor wir die drei Fragen stellen, woher wisst ihr alle, wie das Wetter in bestimmten Jahrgängen war? Axel und ich wüssten nicht mal, wie das Wetter vergangene Woche war. Und wenn man euch fragt, 1964, ganz schwieriges Jahr,
soll ich es dir sagen? Ja. Ich kann dir, weil ich vorher habe ich dir ziemlich aufgezählt, wie das Wetter 2007 war. Ja. Ich habe 10 Minuten, bevor es losgegangen ist, kurz nachgeschaut, wie das Wetter 2007 war.
Michael, hast du Aufzeichnungen selbst angefertigt? Oder
ja, habe ich schon. Schau, es gibt vor allem Jahre oder Jahrgänge, die weißt du, weil die halt sehr speziell waren. Und dann gibt es Jahrgänge, an die erinnerst du dich vielleicht jetzt nicht so gut, wie es jetzt bei mir bei 2007 der Fall war. Darum habe ich vorher nochmal geschaut und dann habe ich mir das in Erinnerung gerufen mit dem Hagel und so weiter. Aber es gibt halt Jahre, die sind eben, ich sag mal, unter Anführungszeichen ein bisschen einfacher. Und das sind auch die, die du dann vielleicht schneller vergisst von der Charakteristik. Und dann gibt es die, die sind schwieriger. Und das sind eigentlich auch die, die du als Winzer, wenn du Vollblutwinzer bist, eigentlich auch lieber hast. Warum? Weil wenn es ein schwieriges Jahr ist, dann bist du mehr gefordert. Dann bist du halt mehr in deinem Element, auch unter schwierigen Bedingungen Top-Weine zu machen. Und dann ist es auch so, dass das auch nicht jeder kann. Und dann hast du auch ein bisschen weniger Konkurrenz. In einem guten Jahr gibt es natürlich viele gute Weine. In einem schlechten Jahr trennt sich dann, wie man so schön sagt, in Österreich die Spreu vom Weizen. Also dann musst du halt zu dem gehen, wo du dir denkst, okay, der hat halt ein bisschen ein besseres Gefühl dafür und hat auch in einem schwierigen Jahr dann gute Weine gemacht. Und die merke ich mir dann leichter. Dann weiß ich ganz genau, wie das Wetter war oder wie die Bedingungen waren und warum das Jahr dann schwierig war.
Kann man tendenziell sagen, dass die vergangenen Jahre immer gute Jahrgänge waren, weil das Wetter relativ gut war?
Ja, eigentlich schon. Ich sage mal so, es hat jetzt in den letzten, wenn ich jetzt die letzten 5, 6, 7 Jahre hernehme, schon auch immer irgendwie spezielle Charakteristika gehabt. 2018 zum Beispiel war für mich das Jahr, wo wir am frühesten begonnen haben zu ernten. Da hat es schon im August eben sein müssen, dass wir begonnen haben. Und da habe ich mir damals irgendwo so die Frage gestellt, wie kann es sein? Ich war als Kind oft mit meiner Mutter in den Weinbergen oder bin in die Weinberge gefahren und wir haben unseren Erntehelfern, unseren Mitarbeitern heißen Tee und warme Suppe gebracht, weil es im November oft schon wirklich kalt war und es war eine sehr anstrengende Arbeit, auch aufgrund der Witterung. Es war halt oft feucht, kalt und die Kälte ist so richtig in die Knochen gegangen. Und 2018 bin ich gefahren und habe jeden Tag Eis geholt und habe kalte Getränke in die Weingärten gebracht, weil es so heiß war. Und das innerhalb von, ich sag mal, ja, 30 Jahren. Und das ist schon irgendwie arg.
Wann ist jetzt so die klassische Erntezeit normalerweise? Da sagen ja viele Winzer, das sind nur noch 6 bis 8 Wochen. Ne? Ist das so?
Im Prinzip, schau, klassische Erntezeit, es gibt eine Regel, die gilt auf der ganzen Welt. Das heißt, dass 100 Tage nach der Blüte beginnt die Ernte. Und das ist ganz egal, wo du bist. Und das ist auch nach wie vor so. Dadurch, dass die Blüte immer früher ist, weil auch die Winter immer milder werden, ist der Erntezeitpunkt meistens immer früher und früher. Aber dann kommt es halt darauf an, wie viele verschiedene Rebsorten du hast und wie groß deine Fläche ist, wie lange du für die Ernte brauchst.
Aber wann geht's jetzt los mit der Ernte dann? Also wann sind diese 100 Tage, wann waren die im Jahr 2019 vorbei?
Im heurigen Jahr, also 2020, wird die Ernte beginnen, ich schätze mal in der ersten oder zweiten Septemberwoche.
Okay, und früher war das dann eher im Bereich November?
Früher war es halt Anfang Oktober ungefähr.
Okay, wow.
Was ich aber jetzt als schon magisch empfinde, weil ich es in der Gastronomie oft anders erlebe, jetzt haben wir einen Weißwein, Jungs, jetzt mal ehrlich, der ist 13 Jahre alt, den würde doch keiner von euch irgendwo bestellen, aber wenn ihr den trinkt, schmeckt er euch? Oder jetzt vor allem, wenn wir den aktuellen Jahrgang daneben haben, 17. Einfach nur mal, weil ich versuche den Menschen eigentlich immer zu sagen, traut euch, macht das mal, weil das ist ein ganz anderes Erlebnis.
Aber ich finde es, das ist ja gerade, da muss ich jetzt, gieße ich jetzt, Achtung, Wasser in den Wein. Ich finde, das ist gar nicht so ein anderes Erlebnis. Jetzt ich finde 2017 und 2007 finde ich jetzt nicht so ein anderes Erlebnis. Von der Farbe her, aber vom Geschmack. Ich bin natürlich jetzt auch Laie und Riesling-Liebhaber, aber da finde ich schon 2011 fand ich ein anderes Erlebnis, weißt du? Aber ich finde, diese beiden sind sehr nah beieinander. Was ja auch ein Kompliment sein kann für einen Weißwein, der 13 Jahre alt ist, dass er noch so frisch
spricht. Absolut, da sind ja viele Weißweine, haben sich da schon verabschiedet in ihrem Dasein. Von daher, ja, was würde, ist denn der älteste?
Einspruch?
Ja, okay. Einspruch, euer Ernst. Also ich finde, dass es schon ein anderes Erlebnis ist. Was ja aber, ich glaube, nur deswegen zu schätzen weiß, weil ich halt diesen Vergleich habe. Also ich finde schon, dass dieser 2007er deutlich, also mir auf jeden Fall deutlich anders schmeckt als der 2017er. Und allein jetzt, ich weiß, dass der älter ist und so weiter, habe ich das Gefühl, dass es so die Grande Dame vielleicht ist bei diesem Wein. Aber das ist natürlich, weil ich weiß, dass sie das ist. So. Ne? Mhm. Und mir schmeckt das jetzt sehr gut. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das von vornherein, wenn ich das jetzt einfach so bekommen hätte im Restaurant, ob ich das hätte so schätzen können. Das kann ich nicht sagen.
Interessant wäre gewesen, wenn wir die drei Gläser nebeneinander hätten und jeder probiert und sagt, welches ist dein Lieblingsglas? Und dann würde man hinterher auflösen, weil auf das Alter kommst du nicht zwingend. Ich finde, der Unterschied von der Reife her zwischen 11 und 7, dadurch, dass 11 so ein warmer Jahrgang war, das hat der Michi super ausgesucht, den merkst du gar nicht so. Die Weine sind sehr nah beieinander, was die Reife betrifft. Ja? Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass da nochmal 4 Jahre dazwischen sind.
Wie wichtig ist denn überhaupt im Restaurant, wenn du bestellst, auf den Jahrgang zu gucken?
Das ist für viele schon sehr wichtig. Warum? Weil sie, ich sage jetzt mal, der Mensch neigt ja dazu, mittlerweile nur noch Überschriften zu lesen, wenn er die Zeitung liest, ja, oder am Handy die Nachrichten liest. Und dann gibt es irgendeine Überschrift, wo ein Journalist schreibt, ja, Jahrgang 2017 in Deutschland, Weißwein kannst du vergessen, als Beispiel. Ist ganz schlecht. Und dann sagen die Leute, und Deutschland ist ja so mannigfaltig und Österreich ist so mannigfaltig, kann man nie sagen, allein für ein Land schon nicht, ist pauschal zu sagen, oder Bordeaux ist Katastrophe.
Aber wenn man nochmal festhalten, es gibt nicht den Jahrgang, wo man sagt, das war quasi bei allen, Michael, das war für alle eine Katastrophe?
Ja, den gibt es eigentlich schon, glaube ich. Es gibt schon Jahrgänge, wo es echt sehr, sehr schwierig
war. Aber dann sag doch mal, das ist schon mal gut. Welche sind das? 1978 zum Beispiel war ein ganz schlechtes Jahr.
Ja, Michael und ich haben zusammen bei unserem gemeinsamen Freund Stefan bei der Maike 78 Mouton Rothschild getrunken, unser Jahrgang, der eine ganz schlechte Bewertung hat und der trotzdem fantastisch war.
Ihr seid auch noch 78 geboren?
Und das war das Jahr, wo Deutschland gegen
Österreich
3-2 verloren
hat. Gott, das habe ich schon vom Fernseher gesehen. Da Gott, seid ihr geboren. Ja,
Gottfälle.
Also sag mal, welche Jahrgänge sind nichts? Und dann weiß man, muss ich gar nicht bestellen.
Naja, schau, das ist wieder genau der Punkt. Nichts, also nichts.
Gefährlich. Welche Jahrgänge sind Risikojahrgänge?
Wenn ich sag dir einen Jahrgang innerhalb der letzten 20 Jahre, dann ist es sicher einer, der wahrscheinlich jetzt für unser Gebiet oder für Österreich heraussticht. Ich nehme an, es war in Deutschland nicht anders. Das ist das Jahr 2014. Das war ein extrem schwieriges Jahr.
Okay. Michael, zwei nichts. Warum 2014 schwieriges Jahr? Zu kalt.
Es gab wenig gute Sachen in 14 und auch jetzt nicht in irgendeinem Bereich. Also es gibt ja auch Jahrgänge, wo man sagt, das war dann super für nicht trockene Weine zum Beispiel oder das war für Rotweine toll und die Weißweine haben es schwer gehabt oder in der Region. Aber 14 war es per se extrem schwierig. In Bordeaux war es vielleicht 2013 noch viel schlechter als 14. Also in Bordeaux war 2013 ein Jahrgang, wo man eigentlich die Finger davon lassen sollte. In Australien war es 2011. In Australien haben ganz viele der Top-Weine, die wurden in 2011 gar nicht produziert. Und die produziert haben, sind eigentlich ziemlich miserabel.
Ja. Das heißt aber jetzt wirklich nicht, dass es von 2014 nicht trotzdem super Weine gibt.
Okay, das ist klar.
Es war halt ein super schwieriges Jahr, aber im Prinzip zeigt es trotzdem, wenn du halt all das, was du einfach nicht dabei haben willst, einfach wegtust, dann bleibt zwar halt nicht mehr viel über, aber das kann dann auch wieder sehr, sehr gut sein. Also ich kann mich selbst erinnern von meinem Papa, der hat 1998 einen Pinot gemacht, einen Spätburgunder. Das war ein super verregnetes Jahr. Es hat Botrytis gegeben ohne Ende, die komplett verkehrten Vorzeichen, um guten Pinot zu machen. Und er hat dann halt im Prinzip alles weggeschmissen, was halt nicht irgendwie entsprochen hat. Dann war die Menge mini, aber das, was übergeblieben ist, das war dann wieder hervorragend, weil das halt eine gute Struktur hatte, eine gute Säure und eine gute Frucht. Und die Weine waren Wahnsinn. Aber ja, das ist halt dann genau das, wo du dann hingehst, wo du sagst, okay, das ist halt dann nur das Filetstück und alles, was halt dann nicht so gut ist, schneidet man weg oder gibt man weg. Das machen halt die wenigsten, das kannst du natürlich auch nicht bei jedem Wein leisten, weil da musst du ja irgendwie überleben auch und da brauchst du ja auch irgendwie eine Menge. Aber wenn du weißt, auch von 14, weil ich vorher 14 genannt habe, das waren jetzt, ist jetzt ein Wein von Trauben, die 100% selektiert wurden und ganz penibel ausgelesen wurden, dann kannst du auch von 14, obwohl so ein schlecht bewertetes und schwieriges Jahr war, einen großartigen Wein haben.
Also gab es. Also Entschuldigung, siehst du das an der Traube? Also guckst du die Traube an und sagst, oh, da ist irgendwie ein Wurm drin oder die ist faltig oder irgendwas? Also kannst du es von außen sehen?
Ja, du kannst es sehen. Also es ist jetzt nicht jetzt wurmig oder faltig. Ja. Um was geht's? Es gibt verschiedene Arten von Fäulnis, die beginnt. Und die beginnt dann halt hauptsächlich witterungsbedingt, wenn es halt gerade wenn die Beere, du musst es so vorstellen, die Beeren, die auf der Traube drauf sind, die haben eben eine Beerenhaut. Und die Beerenhaut, je länger die Beere oder die Traube auf dem Stock hängt, umso dünner und umso empfindlicher und umso zerbrechlicher wird diese Haut. Und dann genügt oft ein kurzer Regenschauer und diese Haut platzt auf. Und dann gibt es halt Fäulnis. Und es gibt verschiedene Arten von Fäulnis. Es gibt eine Grünfäule, eine Graufäule, es gibt auch eine Edelfäule, die Botrytis eben. Und dann musst du schon auch ein geschultes Auge haben und wissen, was ist jetzt eine unter Anführungszeichen noch akzeptable oder gute Fäule, wie jetzt eben die Botrytis oder die Edelfäule, wenn du das willst. Aber was ist eine Art von Fäule, die du auf keinen Fall willst? Das ist jetzt im schlimmsten Fall die Essigfäule, weil die hat einen ganz einen penetranten Geschmack und Geruch und würde in kleinster Menge den Wein auch kaputt machen oder halt zerstören oder halt einfach es nicht ermöglichen, guten Wein zu machen. Und da musst du dann schon genau wissen, du schneidest dann eine Traube vom Rebstock, nimmst in die Hand und schaust dir an. Und dann musst du halt all diejenigen Beeren, die nicht gut sind, halt wegzupfen und die schmeißt du dann halt weg. Und in einem schlimmen Jahr ist es dann vielleicht auch umgekehrt. Da ist es vielleicht besser, du zupfst nur die guten Beeren runter, weil einfach auf einer Traube, wenn du sagst, okay, jetzt Hausnummer, du hast jetzt, keine Ahnung, 50 oder 100 Beeren drauf, kommt immer darauf an, welche Rebsorte, ob du jetzt mehr oder weniger Beeren hast. Und je nachdem, wie viel gute oder schlechte dann drauf sind, nimmst du jetzt das Schlechte weg oder das Gute weg.
Ja. Leute, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, ich habe es schon mehrfach erwähnt. Ganz, ganz kurze Antwort. Gibt es auch einen Jahrgang, wo selbst Axel und ich hätten ernten können und es wären Top-Weine gewesen? Nur eine Zahl, nämlich, Michael?
Nein, welches sagst du?
Ja, ich würde zum Beispiel sagen 2017. War so ein Jahr.
Michael?
Ich finde, in der Vergangenheit gab es ein paar dieser Jahrgänge, wo man sagt, also ich finde zum Beispiel in Deutschland 2015 sind wahnsinnig viele gute Weine entstanden. Da war es schon schwer, einen nicht guten Wein zu machen. Ja. Ich finde auch in 2018, weil auch die Mengen groß waren, 2018 war auch ein Jahrgang in Deutschland, wo viel guter Wein entstanden ist, auch mengenmäßig, was ja auch für den Winzer wichtig ist.
Gut, letzte Flasche, Leute. Letzte Flasche ist ein, was ist das? Ist das ein Brut Rosé? Wieder ein Rosé? Nee, aber ein Rosé Champagner?
Ein Sprudel, ja.
Was ist das? Champagner kann er ja nicht sein lassen.
Nein, ich weiß. Ja. Also ein so eine Sekt, Art ein Schaumwein.
Ein Winzersekt. Winzersekt dürfen wir ja in Österreich eigentlich nicht sagen, weil das ja von euch Deutschen geschützt wurde. Aber es ist halt im Prinzip ja ein selbstversekteter Schaumwein, ein Qualitätsschaumwein, ein Hauersekt, wie man in Österreich sagen dürfte. Aber ja, einfach ja Schaumwein.
Und er ist ein bisschen rosé. Er ist tatsächlich, er hat ein bisschen rosa Farbe, er ist ein bisschen so ein Rotton. Ich hoffe sehr, dass der Axel jetzt explodiert gerade.
Achtung, 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 Achtung.
Und es ist passiert. Es weißt du, das war so typisch. Und bei dir sieht er, ah, das ist jetzt auch, Michael hat jetzt, also Michael M. hat so ein bauchiges Glas, das sieht toll aus, das sieht so ein bisschen aus wie, so was Ähnliches haben wir schon mal getrunken, Michael, das war der Zitre, sieht so ein bisschen aus wie der Zitre von Paul Klüber.
Ja, ich habe jetzt bewusst ein ganz großes Glas genommen, das ist eben jetzt das Burgunderglas, weil der Sekt, den wir jetzt trinken, ist eben, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, um das auch irgendwie erklären zu können. Also zum einen mal, Sekt hat in unserem Betrieb eine sehr wichtige Bedeutung und hat einen hohen Stellenwert. Warum? Weil mein Vater der erste Winzer in Österreich war, der selber begonnen hat zu versekten. Also wir machen Sekt alles im eigenen Haus seit 1976. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht davor schon Sekt in Österreich gegeben hat, natürlich, aber halt nur von den Sektkellereien, also von den Handelshäusern, die Weine zugekauft haben, im besten Fall Trauben, und halt eher im größeren Stil Sekt gemacht haben. Aber halt so auf High-End-Quality gerichtet und halt alles individuell, eigene Trauben, eigener Wein, eigener Sekt, war mein Vater eben der Erste. Und von daher hat es eben einen hohen Stellenwert bei uns. Und ich habe vorher auch eingangs erwähnt, dass wir auch schon immer also ein bisschen den zusätzlichen Hang neben Grüner Veltliner und Riesling zu den Burgundersorten hatten, sprich Weißburgunder, Chardonnay, Blauburgunder, aus denen wir auch unsere Sekte machen. Also wir haben drei verschiedene Sekte im Sortiment und den wir heute haben, das ist der Rosé. Der ist zu 100% aus Pinot Noir gemacht. Und oft ist es ja schon so, dass der Rosé-Sekt immer eher so ein bisschen der unkomplizierte, fruchtbetonte Schaumwein ist, der halt auch unkompliziert getrunken wird, das Aperitif. Aber bei uns ist es eben so, der hat eben diese Burgunder-Rebsorten drinnen und bleibt sehr lange auf der Hefe, hat so ein bisschen diese Hefenoten, die Autolyse und ist schon Schaumwein in einer anderen Kategorie. Und daher auch von mir die Verwendung des großen Glases, weil du da einfach mehr davon bekommst. Es ist einfach dann auch ein authentischerer Geschmack und der Sekt gibt das auch her. Also da geht es jetzt nicht um die Primärfrucht, wie wir vorher schon den Terminus besprochen haben, sondern einfach auch um die Aromen, die während der Hefelagerung entstanden sind.
Also durch und Axel, schmeck mal, wonach schmeckt der? Ich finde, der ist so charakteristisch. Der hat so einen charakteristischen Geschmack nach einer Sache. Was ist es? Was sind es?
Erstmal schmeckt er euch.
Ja, schmeckt gut. Könnte ich jetzt nicht sagen, also was du meinst.
Es hat was Nussiges, weißt du, diese kleinen, wie heißen diese kleinen Kekse? Amarino, Amaretto, weißt du? Mandelartig.
Ja, aber das ist genau, das finde ich super, wenn du das so beschreibst, weil das ist auch genau so, wie es sein soll. Also der Sekt ist eben genau in diese Richtung. Da hast du dann ein bisschen diese Butternoten, du hast schon diese Nuss, also diese Nussigkeit, auch Mandel, auch Haselnüsse lasse ich gelten, finde ich auch. Und du hast jetzt nicht nur einfach so diese intensive Primäraromatik.
Und ich mag ja überhaupt keinen Sekt. Ich muss sagen, meistens ist der Sekt über so ein Sprudelwasser und der hat ja keinen Geschmack. Und der hat wirklich, ehrlich gesagt, von allen Flaschen, die wir hatten, das darf man jetzt wahrscheinlich sagen, ist es vom Geschmack für mich das Überraschendste und die Entdeckung. Ich habe gesagt, oh, jetzt kommt so ein alter Sekt noch am Ende. Aber der ist irgendwie, der hat so dieses Nussige, das ist völlig überraschend, habe ich noch nie.
Meinst du,
Michael guckt schon wieder so.
Meinst du Florentina, diese Kekse oder was?
Ja, in die Richtung. Also was Michael auch eben gesagt hat, Mandel, Haselnuss, auch dieses cremige irgendwie. Wir hatten gestern neulich so ein Dessert mit so gekraschten Amaretino oder wie die Dinger heißen.
Ja, Amaretini, ja, glaube ich, heißen ja so, ja.
Diese, was guckst du so? Du guckst so.
Nein. Also A muss man sagen, ist ein Jahrgangssekt. Steht auch hinten drauf aus 2015. Das ist schon mal eine besondere Qualität. Und was ich daran besonders mag, ich glaube, oft trinken Menschen Champagner, ohne dass er ihnen schmeckt. Das glaube ich. Ja,
glaube ich auch.
Und weil sie sich was gönnen wollen und sagen, heute trinke ich mal einen Champagner. Ja. Genauso glaube ich mich auch, wenn du fachlich komplett richtig bist, wenn ich jetzt an so einem warmen Tag hier aus so großen Gläsern einschenke, zu Hause würden die Leute sagen, jetzt ist er komplett übergeflext. Ja? Also jetzt würde natürlich die Leute sagen, A, wird es viel schneller warm, B, sind die Champagnergläser ausgegangen. Also das ist natürlich jetzt schon als Winzer, verstehe ich das das hundertprozentig und auch zum Verkosten wird mir das wahrscheinlich auch Spaß machen. Aber die Gefahr ist groß, dass du vielleicht auch Champagner hast oder Schaumweine hast, die vielleicht nicht profitieren von so einem großen Glas. Also das muss schon der Inhalt eben auch passen.
Klar,
ich gebe was ich mag, ist eben, es ist trocken, aber es ist nicht staubtrocken. Also ich stelle immer wieder fest, auch wenn ich wahnsinnig gerne diese ganz, ganz trockenen Zero-Dosage-Champagner mag, dass der Gast, der Konsument, der Kunde, das Mitglied bei uns sich ein bisschen schwer damit tut und die Flasche nicht so schnell leer wird. Und das ist bei dem Produkt anders, weil das ist wirklich, süffig ist total unterbewertet, aber es hat einen extrem guten Trinkfluss.
Was kostet denn die Flasche?
25.
25. Ist das teuer für einen Sekt, Michael? Ja, erstmal denk mal für einen Sekt 25. Alter!
Na, es gibt
da kriege ich vier, vielleicht sechs Jauchdinger von Aldi.
Oh, da kriege ich neun Flaschen Rotkäppchen auch dafür.
Tatsächlich, okay.
Glaube ich, ja. Ungefähr oder im Angebot oder acht, ist auch wurscht. Also einen ordentlichen Champagner gibt es um den Preis fast nicht oder es fängt gerade an und es steht Champagner drauf und ich weiß nicht, ob es so viel mehr Spaß hat. Rosé-Champagner gibt es um den Preis gar nicht. Ja, also Rosé, was Ordentliches. Das ist einfach per se die letzten Jahre, dass der Rosé auch vor allem im Champagner-Bereich einfach deutlich teurer ist als der Weiße. Warum, weiß keiner, haben wir schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, Angebot und Nachfrage. Und so ein wirklich gut gemachter Winzersekt, der ja auch jetzt schon 5 Jahre alt ist. Und wenn man sich das Weingut mal anschaut, die haben auch wirklich ein tolles Hotel dabei. Man ist am Eingang der Wachau und kann diese Keller sich mal anschauen und sieht, wie viel Arbeit das ist, diesen Sekt herzustellen, dieses Rütteln wirklich, na, wie oft du eine einzige Flasche anfasst, bis die in den Verkauf kommt, finde ich den Preis absolut, also finde ich ihn eigentlich zu gering, aber ich finde ihn also mehr als gerechtfertigt. Ich würde es auch nicht am Preis festmachen, sondern ist mir diese Freude und dieses Erlebnis um diesen Preis, ist mir das wert. Und da würde ich immer sagen, ja, ist es für jeden Tag wahrscheinlich nein, aber ist es für den Moment, wenn ich diese Flasche jetzt raushole für 25 Euro, dann weiß meine Frau, es gibt irgendwas zu feiern. Oder ich sage, es gibt gar nichts zu feiern. Wir feiern einfach, dass wir uns haben und fertig. Und dann setze ich damit schon ein Statement. Das mache ich.
Übrigens, wie findet ihr meine, ich mache immer diese Giovanni Di Lorenzo-Geste jetzt, dass ich ein bisschen nach vorne komme. Übrigens, wenn man sehen will, wie Michaels Frau aussieht und seine Kinder, es gibt ein wunderbares Video auf Instagram, wo Michael tanzt zu Let's Dance. Sehr, sehr gut. Nein, sehr, 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 sehr sympathisch. Und dann Michael auch noch Haare.
Also ja, das, die hatte er nie, aber
hat er längere. Leute, die drei Fragen, die erste Frage passt. Drei Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser, Zuschauerinnen und Zuschauer. Die erste Frage, die ist so auf den Punkt, Michael. Pass auf. Ihr erzählt immer wieder, dass Rosé der letzte Dreck ist und trinkt seit Wochen in jeder Sendung irgendwas mit Rosé. Wie passt das zusammen? Herr Coutet, Ihre Antwort bitte.
Okay. Völlig recht. Ja, danke. Völlig recht. Ihr erzählt seit Wochen, dass es Coutet heißt. Und immer wieder sagt es falsch. Wie passt das zusammen? Ja, das ist eine gute Frage. Hat sich jetzt ergeben, dass auch mit dem Banski, auch mit dem Produkt, weil ich das einfach irrsinnig mag. Es gibt eben nicht, also es gibt auch Rosés, die nicht ein Abfallprodukt der Rotweinerzeugung sind. Und ich spüre jetzt in diesen warmen Tagen auch in Hamburg, dass es eine große Nachfrage nach Rosé gibt. Und ich will Ihnen da helfen, welche zu finden, die ich Ihnen gut empfehlen kann und die den Preis dann auch wert sind, die sie kosten. Und das ist ausnahmslos immer so. Wir schenken Ihnen nur Weine ein oder wir präsentieren nur Weine, die mindestens das wert sind, aber in der Regel sind sie mehr wert als was das Preisschild sagt. Trinke ich es selber gerne? Nein, tue ich nicht, immer noch nicht. Aber wir machen das ja auch für die Menschen, die uns hören. Und ich weiß, und das sehe ich jeden Tag hier, dass da doch sehr, sehr viel Rosé auch getrunken wird. Und dem werden wir einfach nur gerecht. Das ist die Antwort.
Gut, jetzt die zweite Frage. Die bezieht sich natürlich auf die Diskussion, die wir beim vergangenen Mal hatten. Thema Korken. Da ist ein Hörer total irritiert. Was denn nun? Soll ich die Weine hinlegen im Weinkeller oder soll ich sie hinstellen? Ich habe sie bisher immer gelegt. Hintergrund muss man wissen, Dirk Würz hat gesagt, Korken sind der letzte Dreck und deshalb legt die Weine nicht hin, sondern stellt sie hin, wenn ihr Korkweine habt, damit der Wein nicht mit dem Kork in Berührung kommt.
Ja, er hat auch gesagt, dass es eine Geisenheim-Studie gibt, die schnell wieder verschwunden ist, weil die Korkindustrie so mächtig ist, die eben besagt, dass es nichts schlechter ist, wenn der Wein steht, als wenn er liegt. Ja, das ist der Hintergrund, Michi. Aber du hast jetzt nun bei all deinen Prestige-Reserveweinen, großen Gewächsen, Einzellagenweinen, ja Kork, aber das ist ja eine bewusste Entscheidung wahrscheinlich auch. Deswegen musst du eigentlich dazu was sagen.
Erstmal sagen, legen oder nicht legen. Das ist ja wie ist es bei dir, Michael?
Legen,
du legst
legen.
Warum?
Warum? Weil einfach im Prinzip, wenn du einen, vorausgesetzt, du hast einen guten Kork. Das ist genau der Punkt. Wenn du jetzt einen Dreckkork hast, ja, dann ist wurscht, ob du ihn stellst oder legst. Natürlich ist dann die Gefahr, dass der schlechte Kork Geschmack an den Wein abgibt, größer, wenn die Flasche liegt und der Wein mit dem Kork in Berührung ist. Aber im Prinzip ist es schon auch so, es kommt auch immer darauf an, wie lange du den Wein lagerst. Wenn du jetzt sagst 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre, dann ist es auf alle Fälle besser, du legst die Flasche, weil dann der Kork auch nicht austrocknen kann. Es kommt auch immer darauf an, wo die Flasche liegt. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast die Flasche in irgendeinem super temperierten Keller, wo auch eine gewisse Feuchtigkeit da ist, ist es vielleicht nicht so tragisch. Aber wenn du es irgendwo hast, in einem Hauskeller, wo es sehr trocken ist, dann ist die Gefahr sehr groß. Drum lieber eher legen, aber halt eben vorausgesetzt, es ist eben ein guter Kork drinnen. In meinem Fall, wann verwende ich Korken, wann verwende ich Schraubverschlüsse? Es ist eigentlich eher ein praktischer Hintergrund. All meine Weine, die halt auch irgendwie für glasweise in der Gastronomie in Frage kommen, da ist auch ein Drehverschluss drauf, weil es natürlich schneller geht, sie zu öffnen, weil du dir sicher sein kannst, dass da jetzt kein Korkgeschmack drinnen ist. Bei den Lagenweinen, und Gottschalle ist eben, Lagenwein ist eben auch eine erste Lage. Wir haben ja auch eine Lagenklassifikation von den Traditionsweingütern. Das ist so eine Vereinigung, so im Prinzip ähnlich zu sehen wie der VDP. In Deutschland gibt es das bei uns auch, wo wir auch eben dabei sind und eben Gottschalle auch eine erste Lage ist. Und da ist es schon so, dass ich bei diesem Wein ja ein sehr langes Lagerpotenzial sehe. Und ich habe zum einen, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass jetzt der Kork da unbedingt der bessere Verschluss ist. Aber ich persönlich habe einfach die Erfahrung noch nicht, um sagen zu können, wie entwickeln sich meine Weine, wenn sie 30 oder 40 Jahre alt sind und mit Schraubverschluss verschlossen
waren. Wie lange gibt es denn Schraubverschlüsse schon? Wann kamen die Schraubverschlüsse, die ersten?
In den 90er Jahren, schätze ich mal. Okay. Ich weiß es gar nicht. Also es gibt schon ein paar Weingüter. Es gibt auch in Österreich ein paar. Ich habe selber einen guten Freund, der Hannes Hirsch von Weingut Hirsch in Langen, also in Kammern im Kamptal. Der ist einer, der zum Beispiel seitdem es den Schraubverschluss gibt oder kurz danach begonnen hat, all seine Weine zu verschrauben. Kompromisslos. Und der ist am Anfang auch ziemlich dafür kritisiert worden, weil es geheißen hat, naja, das sind ja dann keine wertigen Weine. Aber der ist halt diesen Weg gegangen und ich kann es auch nachvollziehen, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ich habe natürlich jetzt eure Weine, die ihr im Glas gehabt habt, jetzt nicht kosten können. Aber es ist natürlich immer ein gewisses Risiko dabei, wie sich die Flasche präsentiert. Vor allem, wenn sie dann 10, 20, 30, 40 Jahre alt ist. Und ich habe schon die Erfahrung auch, wenn wir auch unsere eigenen Weine verkosten, um halt unsere Raritätenliste am Anfang des Jahres irgendwie zu erstellen. Und dann stehen halt da mal 30 Weine am Tisch. Und klar, hast du dann auch oft Weine, die jetzt nicht unbedingt einen ganz typischen Korkgeschmack präsentieren. Das sind ja eigentlich die ich mir als Winzer wünsche, wahrscheinlich auch als Gastronom, weil wenn jetzt eine Flasche korkt oder der Wein korkt, dann korkt er, so ist es, ausfertig. Und dann kann man das erkennen und dann ist es halt leider passiert. Da muss man dann halt austauschen und eine neue Flasche öffnen. Aber sehr, sehr oft passiert es ja auch, dass der Kork einen gewissen Geschmack an den Wein abgibt, das aber nicht unbedingt als Korkgeschmack identifiziert wird, sondern man sagt dann, naja, der Wein ist vielleicht ein bisschen muffig oder er strahlt nicht oder er brilliert nicht und man schiebt das dann oft auch eher dann dem Wein in die Schuhe, obwohl der Wein nichts dafür kann und wenn man nicht aber nicht hundertprozentig merkt, dass das die Schuld des Korkens ist. Und das ist ja im Prinzip die Schwierigkeit und das Problem. Nichtsdestotrotz, und jetzt sind wir wieder zurück, habe ich meine Premium-Weine, wenn man so will, noch immer mit Kork verschlossen. Das hat eben zum einen den Hintergrund, was ich gerade erwähnt habe, weil ich halt die Erfahrung nicht habe, was passiert nach 20, 30 Jahren mit Schraubverschluss. Und zum anderen, weil es halt schon auch der Fall ist, dass halt auch gewisse Märkte oder auch gewisse Kunden noch immer sagen, naja, bei deinen Top-Weinen oder bei den Top-Weinen, die auch ein gewisses Geld kosten, da möchte ich einfach den Korken haben.
Leute, wir müssen einmal ein Foto machen, habe ich festgestellt. Axel, Foto?
Ja, setz mal die Sonnenbrille auf.
Ich mache die Giovanni di Lorenzo-Pose.
Hallo.
Hallo.
Ja. Letzte Frage, wir müssen echt zum Ende kommen, weil das kennst du nicht, Michael M., es gibt die goldene Regel von Michael Kuté, dass keine Sendung über 60 Minuten sein soll, weil alle seine Freunde sagen, es ist alles viel zu lang und wir schaffen es einfach nie. Und rate mal, an wem es liegt, nicht an Axel. Obwohl Axel ist auch so eine Plaudertasche geworden über die Jahre.
Kriege ich diesen Korken eigentlich jemals wieder in diese Nein. Flasche rein?
Nee, ne? Nein. Sollst du no auch nicht. Way. Leute, letzte Frage von Tobias.
Nimmt man da so einen
Löffel? Ein Löffel, ja.
Bringt das was?
Bringt was, ja.
Haben wir schon mal besprochen. Von Tobias. Ich bin ein großer Fan eures Wein-Podcasts. Und weil ich so ein großer Fan bin, überlege ich jetzt, ob ich mir, das ist eine echt gute Frage, ob ich mir jetzt einen Weinkühlschrank kaufen soll. Die sind aber ganz schön teuer. Ist das eine sinnvolle Investition?
Auf alle Fälle. Vor allem dann, wenn du keine andere Möglichkeit hast. Wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Haus hast und du hast einen Keller, einen Erdkeller, der eine konstante Temperatur hält, dann brauchst du es nicht unbedingt. Aber wenn du jetzt in einer Wohnung wohnst und du hast jetzt keinen Keller oder keinen Kellerabteil, dass du eine konstante Temperatur hast, unbedingt. Vor allem auch dann, wenn du sagst, du möchtest das Weine auch länger als 1-2 Jahre aufheben, um halt sie dann ein bisschen gereifter trinken zu können. Sicher, es ist ja gerade beim Wein oder ich werde auch oft gefragt, na wie soll ich die Weine richtig lagern oder was ist die richtige Lagerung? Und ich sage immer, es ist nicht an einer absoluten Temperatur festzuhalten oder festzumachen, sondern das Entscheidende ist, dass die Temperaturschwankung möglichst gering ist. Das heißt, dort, wo du die Flasche hinlegst, oder dort soll es möglichst konstant sein. Ob jetzt die Temperatur 8 Grad oder 18 Grad ist, ist, ich will nicht sagen, ganz wurscht. Aber nicht so entscheidend, wie wenn ich jetzt eine Lagerung habe und da ist die Temperatur zwischen Sommer und Winter 10 Jahre im Unterschied. Dann ist das nicht gut für den Wein.
Michael, was kostet so ein Wein? Kann das nicht auch ein ganz normaler Kühlschrank sein? Oder muss es so ein Spezialschrank sein mit Glasscheibe und Dinge
ins Kirchen. Ja, also ich mag schon die Idee, einen Weinkühlschrank zu haben. Ich habe selber natürlich auch einen, weil ich unterschiedliche Temperaturzonen auch habe. Und zum Beispiel, der Champagner ist immer auf 4 Grad. Das finde ich ist schon fantastisch. Oder Sekt oder was auch immer es am Prickelnden gibt. Und der Rotwein vor allem. Also den Weißwein kann man ja in den Kühlschrank stellen, aber den Rotwein, da die richtige Temperatur dazu sagen, ich mache den auf 14 Grad in dem Weinkühlschrank, das finde ich eben perfekt, um ihn zu trinken, bis er auf ist, bis ich ihn dekantiert habe, bis er in Basis hat er 15, 16 Grad und so mag ich ihn gerade. Von daher finde ich das eine gute Idee, A, wenn man den Platz hat, B, sollte man immer so groß wie möglich kaufen, weil wenn man jetzt nur so einen ganz kleinen kauft, ärgert man sich relativ schnell, weil der so schnell dann voll ist, ja. Und man muss schon ein bisschen wissen, was man einkauft, weil die Weine, die man quasi jetzt wirklich ganz lange lagern will und die man immer, wenn man den Schrank aufmacht, dann vor den Augen hat, die macht man im Zweifel, meine eigene Erfahrung, irgendwann um 1 in der Früh nach der 4. Flasche sagt man jetzt, mach ich den auf und am nächsten Morgen ist die Flasche leer und man ärgert sich ewig, dass man das so doof war in dem Moment, aber man lebt ja, man macht Dinge, die nicht immer rational nachzuvollziehen sind, aber man sollte da, finde ich, schon wirklich dann sagen, einen Weinschrank, der sag jetzt mal einen Namen, wie zum Beispiel die Firma Liebherr, macht ordentliche Qualitäten, das gab es auch schon mal für, würde ich sagen, mal 300 Euro, 400 Euro, da kriegst du vielleicht so 60 Flaschen rein. Das ist ein Investment, das man tätigen soll. Das kann ich nur empfehlen, ja.
Ist das bei dir, Michael, auch so zwischendurch so mit Standbild gewesen oder war das nur bei mir?
Nee, bei mir auch. Bei mir auch.
Aber man hat dich weiter gehört. Leute, ja. Michael und Michael. Michael Kuté, richtig?
Ja, nah dran.
Ja. So, Lars, eine Frage. Wie viele Podcast ist das jetzt?
Zweite oder dritte?
22, glaube
ich. Ich krieg's nicht hin.
Ich finde es sehr super, dass du da noch immer dich dran üben musst, den Michi seinen Namen richtig auszusprechen.
Aber ja, es wurde mir auch falsch beigebracht, muss man sagen. Das ist natürlich in der Anfangsphase. Und ich glaube, Michael weiß gar nicht, wie ich mit Nachnamen heiße, sonst hätte er diesen Podcast nie angefangen.
Es gibt keinen Kärntner, der nicht weiß, wie du mit Nachnamen heißt.
Ja. Vielen, vielen Dank nach Österreich. Jetzt, wo es ein bisschen, wo die Sonne ein wenig untergeht, sieht man die schönen Berge. Boah, ich bin neidisch. Ich wäre jetzt gern da. Es ist unfassbar warm. Wie ist es bei euch? Ist es auch so warm? Axel, warm?
Ja, ja, schon sehr.
Michael,
bei euch? Klimatisiert, klimatisiert. Oh. Oh. Flexi, flexi.
Aufs Leben, oder? Im Bismarck-Zimmer.
Ja, im Bismarck-Zimmer. Michi, vielen Dank für deinen Besuch und für die tollen Weine.
Dankeschön. Ja, ich danke recht herzlich. Hat Spaß gemacht. Und ja, ich werde euren Podcast natürlich mit Spannung und Freude weiterverfolgen und wünsche euch ja, einen schönen Abend nach Hamburg und lasst euch die Weine noch schmecken.
Machen wir. Danke.
Vielen Dank.
Lars Nachbarn machen das.